Dankeschön an euch alle. Wunderbar. Und Dankeschön auch an den, der Geige gespielt hat. Danke an den, der am Klavier immer alles begleitet. Und das ist schon auch ganz toll. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Freunde, gibt es so etwas? Du hast Schmerzen, befürchtest eine schwierige Krankheit, gehst zum Arzt und der bietet dir an, dass er eine Diagnose erarbeiten kann. Aber was es nun genau ist, sagt er dir nicht. Er hat es selber noch nicht rausgekriegt. Gefragt nach den Konsequenzen und Chancen kann er dir keine Sicherheit bieten. Erst nach längerer Therapie würde sich das Ergebnis herausstellen. Vielleicht war ein Mann, von dem Johannes berichtet, in einer ähnlichen Situation. Am Geld hat es sicher nicht gelegen, auch wenn es seinerzeit noch keine Krankenkassen gab. Denn er hatte einen gut bezahlten, sicheren Job als ein Beamter des Königs, der seinerseits für damalige Verhältnisse in einer prunkvollen Villa lebte, in Tiberias am See Genezareth. Im nahegelegenen Fischerstädtchen Kapernaum hatte der Beamte mit Familie in gehobener Mittelschicht eine ansehnliche Wohnanlage. Er hatte sogar Sklaven und insgesamt ein recht angenehmes Leben. Wenn da nicht eines Tages der Sohn jenes schlimme Fieber bekommen hätte. Albtraum aller Eltern. Es war damals ein Todesurteil, heute kriegt man Fieber ganz leicht wieder weg. Und die Ärzte zuckten ratlos mit den Schultern, wir können da auch nichts mehr machen. Trotz teurer Spezialisten wird die Lage immer bedrohlicher. Der Junge, um den es geht, kämpft schweißgebadet mit dem Leben. Da kommt die Nachricht von einem Wunderheiler aus Galiläa. Ja, dieser Jesus sei wieder in der Gegend. Schon einmal hatte der durch seine Wunder das Volk beeindruckt. Jetzt soll er sich in den Bergen von Kana aufhalten. Und dort habe er bei einer Hochzeit sogar gleich 600 Liter Wasser in Wein verwandelt. Das machte die Runde. Und da macht der Beamte selbst sich auf den schweren Weg, etwa 6 Stunden von Kapernaum hinauf in die Berge. Dort kommt es zu einer Begegnung, die im Johannesevangelium Kapitel 4 so dokumentiert ist. Er ging hin zu ihm, zu Jesus, und bat ihn, herabzukommen und seinem Sohn zu helfen. Ab Vers 48, und Jesus sprach zu ihm, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht. Der Mann aber sagte zu ihm, Herr, komm herab, ehe mein Kind stirbt. Jesus spricht zu ihm, geh hin, dein Sohn lebt. Dieser Mensch glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm sagte, und ging hin. Und während er hinabging, begegneten ihm seine Knechte und sagten, dein Kind lebt. Da erforschte er von ihnen die Stunde, in der es besser mit ihm geworden war. Und sie antworteten ihm, gestern um die 7. Stunde verließ ihn das Fieber. Da merkte der Vater, dass es die Stunde war, in der Jesus zu ihm gesagt hatte, dein Sohn lebt, und er glaubte mit seinem ganzen Haus. Jesu Auftritt, ihr Lieben, hatte schon zuvor in Jerusalem ganz schön Wirbel erzeugt. Durch seine Wunder waren viele begeistert, aber wenn die Leute nur deswegen an ihn glaubten, war das ein richtiger Glaube? Er hatte doch das Ziel, sie sollten seine Predigt vom Reich Gottes annehmen. Und da war auch noch die Sache im Tempel gewesen, wie er die Händler aus dem Vorhof geworfen hatte und aufgebracht in die Menge rief, mach das Haus meines Vaters nicht zu einem Kaufhaus. Das passte den Oberen gar nicht. Ebenso wenig wie seine Aussage, dass er den Tempel in 3 Tagen wieder aufbauen würde. Wir wissen, wie das gemeint ist, prophetisch. Misstrauisch beobachteten sie, wie er inzwischen mehr Nachfolger hatte als Johannes der Täufer. Und so war es für ihn wohl angebracht, sich wieder ins galiläische Bergland zurückzuziehen. Denn seine Zeit, so sagte er an anderer Stelle, war noch nicht gekommen. Oder auch ein Prophet gilt nichts in seiner Heimat. Auf dem Weg Jesu von Juda nach Galiläa geschah dann etwas Eigenartiges bei den Samaritern. Nach einem seelsorgerlichen Gespräch am Jakobsbrunnen glaubten viele an ihn als Heiland und Retter der Welt ohne Wunder. In Klammer, wenn das vielleicht nicht auch ein Wunder war. Was für eine Einsicht, was für ein Glaube, im Gegensatz zu seinen jüdischen Landsleuten, die nur auf Zeichen und Wunder warteten. Reagierte er vielleicht deshalb so schroff auf die Bitte des verzweifelnden Beamten? Jahre später schrieb der Apostel Paulus nach Römer 10, der Glaube kommt aus dem Hören der Predigt. Manche Übersetzungen schreiben gleich aus der Predigt. Aus dem Hören auf die Worte von Christus. Ganz anders war das in seiner jüdischen Heimat. Johannes überliefert ja nur eine kleine Auswahl der Wunder Jesu. 7 Wunder, 7 Zeichen. Aber mit jedem sollte doch etwas deutlich gemacht werden. Da geht es offensichtlich um Glauben. Nochmal zu diesem Mann zurück, der in die Berge hinaufeilt. Nach 6-stündiger Wanderung fand er also, als der erschöpfte Beamte, dann Jesus. Wie wird der sich gefreut haben, als er den Heiland endlich traf. Und Jesus hört sich sein Anliegen an, aber anstatt zu erwidern, gut, ich komme gleich mit, mach dir keine Sorgen, ich helfe dir, da reagiert er mit diesem pauschalen Vorwurf. Ihr glaubt nur, wenn es Zeichen und Wunder gibt. Wie bitte? Ist das kein Glaube? 30 Kilometer durch die Berge zu rennen, anstatt beim geliebten Sohn am Sterbebett zu sitzen? Er wollte doch nur, dass sein Sohn am Leben blieb. Aber, ihr Lieben, das ist es ja gerade. Es ist oft so, dass man glaubt, dass Gott etwas tun kann, und das ist auch schon ganz schön viel, dass Gott erhört. Aber nur zu glauben, dass Gott etwas tun kann, dass Gott Wunder tun kann, das mag letztlich in Gottes Augen doch ein bisschen wenig sein. An ihn, an Gott, an Jesus selbst sollen wir glauben. An ihn als Gottes Sohn, Retter, Erlöser und, wenn man so will, als allergrößten Arzt. Ob nun allerdings jener Mann das sogleich begriffen hatte, dass Jesus der Messias sei, wer weiß es. Er hatte tatsächlich Berichte gehört von Wundern jenes Heilers und vertraute darauf, dass der auch seinen Sohn gesund machen würde. So war sein Glaube zwar noch nicht die völlige Übergabe, aber doch schon ein gutes Stück Vertrauen zu Jesus, die Zuversicht, der würde seinem Sohn helfen können. Dafür ließ er seine Frau und den todkranken Sohn allein zurück. Wer weiß, ob dieser Mann vielleicht auch schon als guter Israelit Psalm 50, Vers 15 kannte. Ruf mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Es geht, ihr Lieben, um den Glauben. 3 Male ist in dieser Geschichte vom Glauben die Rede. In Vers 48 der Vorwurf, nur aufgrund von Zeichen und Wundern zu glauben. In Vers 50, wie dieser Beamte schließlich aufgrund von nur einem Satz von Jesus hoffnungsvoll glaubend nach Hause eilt. Und in Vers 53, wie er mit seinem ganzen Haus, also alle Verwandten und so, die dort in der Großfamilie zusammen waren, an ihn glaubten. Wir können hier beobachten, wie der Glaube wächst. Angenommen, Jesus wäre mit nach Kapernaum gekommen, hätte den Sohn schnell vor Ort geheilt, was hätte der Vater dann geglaubt? Dann hätte er vielleicht gedacht, womöglich, ja, dass es eben ein Heiler ist, vielleicht nicht mehr, und womöglich wäre er ein Stück weit in den Aberglauben abgerutscht. Was war nun anders, dadurch, dass Jesus nicht mitgekommen war? Dieser Vater eines todkranken Jungen glaubte der Verheißung, dem Versprechen von Jesus. Er glaubte an das Wort von Jesus. Er vertraute diesem Wort, dieser Zusage des Heilands. Dies umso mehr, als Jesus nicht mitgekommen war. Diese jüdische Familie hätte zwar auch Gott dankbar gepriesen, wäre Jesus unmittelbar dabei gewesen. Ihr Leben wäre aber vielleicht wie gewohnt weitergegangen, ohne wirklichen Glauben in die Person des Gottessohns. Ohne echte, dauerhafte und tägliche Beziehung zu ihm. Und irgendwann beim nächsten Problem hätten sie ihn vielleicht wieder konsultiert, wie bei einem Arztbesuch eben. Dem hat Jesus, so denke ich, vorgebeugt. Er hat diesen Mann ganz bewusst herausgefordert. Er wollte dadurch ihm und vielleicht auch späteren Gläubigen, vielleicht auch uns, mehr geben. Vielleicht geht es dir oder mir auch manchmal so, vielleicht ähnlich wie einem anderen Vater in der Bibel, Markus 9, jener mit dem besessenen Sohn, dem Jesus direkt zugesprochen hatte, alle Dinge sind möglich, dem, der da glaubt. Markus 9, Vers 24. Worauf der Vater damals direkt hinausgeschrien hat, ich glaube, Herr, hilf meinem Unglauben, Klammer, meinem Zweifel, meiner Unsicherheit und so weiter. Jesus wünscht, und das mag auch unser Anliegen sein, dass wir mehr glauben, anders glauben, tiefer glauben, nicht nur an seine Kräfte und Möglichkeiten, sondern seinem Wort hundertprozentig vertrauen. Und ich wiederhole es gerne, nicht nur glauben, dass Jesus etwas tun kann, ein Wunder, sondern an ihn glauben. Das ist ein ganz grundsätzlicher Unterschied. Ob ich nur glaube, dass Jesus gibt, dass er etwas tun kann. Viele glauben, dass es ihn gibt und glauben nicht, dass er Sohn Gottes ist und so weiter. Sondern, dass ich an ihn glaube, als Gottes Sohn, als einzigen und wahren Erlöser. Und das ist etwas, was allein im christlichen Glauben vorhanden ist, in keiner anderen Religion. Es gibt, liebe Schwestern und Brüder, nicht nur zufällig viele Beispiele, wo der Herr zuerst zum Beispiel um Sündenvergebung gebeten wurde oder zuerst vergeben hat, bevor er ein Wunder der Heilung vollbrachte. Denn Letzteres ist nicht die Voraussetzung, das Wunder, sondern kann Folge unseres Glaubens an ihn sein. Darüber hat sich der königliche Beamte in dem Moment vermutlich keine Gedanken gemacht. Er will nur, dass sein Sohn lebt. Und ohne auf den Vorwurf Jesu einzugehen, fleht auch er eindringlich, Herr, bitte komm, bevor mein Kind stirbt. Das schaltet Jesus ganz schnell um. Hört sich fast wie ein Widerspruch an. Wir müssen den Gedankenstrich zwischen zwei verschiedenen Sätzen hier machen, wenn man es schreibt. Das schaltet Jesus um und spricht, geh heim, dein Sohn lebt, dein Sohn ist gesund. 30 Kilometer weiter, etwa im Haus seiner Familie, geht das Fieber des Sohnes schlagartig zurück. Doch es gab natürlich keine Handys oder ähnliches, kein SMS, kein, wie die Sachen heute heißen, mit dieser Nachricht. Nur mit dem Wort Jesu im Ohr, dein Sohn lebt, läuft er die 6 Stunden zurück. Und es ist spannend, sich nur mit einer Zusage Jesu auf den Weg zu machen. Ohne etwas Greifbares in der Hand, ohne zu wissen, ob es wirklich eingelöst wird. Wenn das nicht Glaube bedeutet, dann sinkt die Sonne In der Ferne sieht er schwach seine Diener entgegenkommen. Dein Sohn lebt. Seit der Zeit, als er gerade noch bei Jesus war, ist er wieder gesund. Und zu Hause herrscht natürlich nach nervenzerreißendem Bangen unbeschreiblich große Freude. Meine Schwestern und Brüder, kann solch eine Begebenheit aus der Heiligen Schrift auch unseren Glauben motivieren? Dieser Mann glaubte dem Wort Jesu, seiner Zusage. Und der Glaube wurde bestätigt, fast würde ich sagen, belohnt. Das Wunder folgte dem Glauben. Ich finde, dieses Verhalten Jesu in unserer Begebenheit kann auch uns manchmal entlasten. Gerade manch ernster Christ hat sich vielleicht durch die Forderung eines starken Glaubens zuweilen auch etwas unter Druck gefühlt. Wie sollen wir das schaffen, einen starken Glauben? Und eine mir sehr bekannte ältere Glaubensschwester in Württemberg, eine wirklich vorbildliche, gläubliche Frau in meinem heutigen Alter etwa, die fragte dann einmal, das ist ein bisschen schwäbisch, ob es langt, Fragezeichen. Aber wenn hier gesagt wird, wer Glauben hat wie ein Senfkorn, kann Berge versetzen. Ich habe das wörtlich genommen noch nie geschafft. Ist dann mein Glaube nicht sehr gering? Ist er dann nicht winziger als ein Senfkorn? Liegt es also an meinem Glauben, ob Gott mich erhört? Wenn ich kühn und erwartungsvoll glaube, werde ich große Dinge erleben. Trifft das zu immer? Oder hat Jesus das nur symbolisch gemeint, Berge im übertragenen Sinne? Unser Predigttext zeigt, noch bevor jener Mann einen einzigen Schritt getan hat, war sein Sohn bereits gesund. Die Heilung hing nicht von der Intensität oder Perfektion seines Glaubens ab. Vielleicht würde Gott sagen, von der Motivation wäre zu überlegen. Aber man könnte sich fragen, wäre es zu demselben Ergebnis gekommen, wenn der Vater Bedenken geäußert oder gezweifelt hätte, wenn er auf die Knie gefallen wäre und verzweifelt geschrien hat, so hilf mir doch, du musst mir jetzt helfen. Wäre dann der Sohn auch zu der Zeit gesund gemacht worden? Die biblische Geschichte macht mir klar, Glaube ist keine Leistung. Wir können durch unser Glauben nichts erzwingen. Jesus reagiert hier nicht aufgrund einer bestimmten, perfekten Glaubensleistung, sondern es bedeutet einfach, dass ich Gott schlicht vertraue oder der Tatsache, die er geschafft oder zugesagt hat und daraufhin losgehe wie jener Mann. Entsprechend wird uns im Hebräerbrief Kapitel 11 dann gesagt, das sind alles auch bekannte Aussagen, die wir aber gerne immer wieder auffrischen dürfen. Der Glaube aber, eine moderne Übersetzung sagt, der Glaube ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft. Ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Oder nach unserer Lutherbibel, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Durch meinen Glauben kann ich nicht Fakten schaffen oder erzwingen. Im Glauben kann ich aber an der Zusage Jesu festhalten, an den Fakten seines Wortes und seinen Weg gehen, auch wenn ich noch kein Ergebnis sehe. Solche Wege können manchmal auch Berg- und Talfahrten sein, aber doch sehr spannend. Und wenn wir uns zum Beispiel auf den Weg machen und sagen, Gottes Reich, Gottes Sache hat oberste Priorität und dafür anderes als zweitrangig zurückstehen lassen, obwohl das auch seinen Sinn und seine Bedeutung und seine Berechtigung hat, Zeit, Geld, Urlaub, beruflicher Erfolg, dann passt hierzu das Wort Jesu aus Matthäus 6, Vers 33, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Gegebenenfalls auch ein tieferer Glaube. Oder Wir halten an den ethischen Maßstäben der Bibel fest und orientieren uns an diesen auf unserem Weg. Dann können manche Menschen sagen, das ist doch nicht mehr zeitgemäß, mag sein. Aber bei Nachteilen oder Problemen, die uns dann entstehen könnten, hilft auch der Herr. Anders oder andererseits weiß ich aus Erfahrung, dass auch andere Menschen uns dann mehr achten. Nebenbei, und ich will das der Zeit wegen nur noch in einem Satz sagen, nebenbei auch Moslems achten Christen, die konsequent ihr Leben und ihren Glauben pflegen. Liebe Freunde, natürlich erleben wir in der Nachfolge auch Zeiten mit Anfechtungen, Enttäuschungen oder Niederlagen. Aber sein Wort sagt nach Philipper 1, der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden. Im Glauben daran gehen wir los wie jener Beamte, der hatte schließlich nur das Wort Jesu, diesen Satz, und wurde nicht enttäuscht. Deshalb und vermutlich nicht durch das Wunder an sich glaubten er und sein ganzes Haus, seine ganze Verwandtschaft an Jesus. Was ist das dann für ein Glaube? Ich verstehe es so, dass er nun Jesus ganz sein Leben anvertraut. Bisher ging es um eine Sache, den kranken Sohn gesund bekommen. Jetzt will er Jesus in allen Dingen vertrauen. Er glaubt in dem Sinn, wie es Johannes am Ende seines Evangeliums schreibt. Was hier berichtet ist, wurde aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben an ihn, an seinen Namen, das Leben habt. Darum geht es. Wir glauben also nicht nur, Jesus kann große Dinge tun. Das trifft prinzipiell immer zu. Und es ist auch Gott vorbehalten, ob er es immer tun will, ob es immer zu unserem Guten beiträgt. Wir glauben, man kann sich auf seine Worte verlassen. Wir glauben, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist und dass wir durch ihn ewiges Leben haben. Aber es geht um mehr, als dass wir gesund sind und lange leben, obwohl das wünschenswert ist. Diesen Wunsch erfüllte Jesus jenem Vater für seinen Sohn. Und es geht des Weiteren aber darum, dass wir durch den Glauben das ewige Leben haben. Auch das ist den Gläubigen längst zugesagt. Lasst uns ihm weiterhin oder neu unser ganzes Leben voll anvertrauen. Vertrauen ist hier ein ganz wichtiges Stichwort. Vertrauen zu Jesus Christus, Gottes Sohn, unserem Erlöser und unserem wiederkommenden Herrn. Dazu wünsche ich euch und euren Lieben und uns allen seine Hilfe und die Kraft des Heiligen Geistes. Amen.